die auf den Herrn Jesus Christus schauen, die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen auf diesen Herrn wird niemals enttäuscht. Ich freue mich, dass ich mit euch zusammen jetzt hier und heute an diesem Ort, dass wir auf Jesus schauen können. Sagt jemand, ja, wo ist denn Jesus? Viele fragen das. Sprichst von Jesus? Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen, wir haben eben mit ihm geredet. Wo ist er denn? Das ist ein wichtiges Stichwort. Es gibt in der Bibel eine Stelle, im Korintherbrief, da heißt es, dass wir Augen des Herzens haben. Und er hat sich offenbart in seinem Wort und wir schauen den Herrn an, indem wir sein Wort betrachten. Das ist das ganz einfache, offene Geheimnis. Er hat uns sein Wort gegeben und in diesem Wort, das ist sein heiliges Wort, begegnet uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und wir dürfen die Gottheit nie von dem Wort trennen. Dadurch hat es viele Entgleisungen in der Geschichte gegeben. Und es ist wirklich ein Geschenk, dass wir sein Wort in unserer Sprache lesen können. Viele, viele Menschen, über 3 Milliarden Menschen auf dieser Erde, haben noch nichts von Jesus gehört. Ich freue mich, endlich mal hier zu sein. Ich war ja schon mal vorgesehen. Der 16. August 2018 hatte mein Leben etwas auf den Kopf gestellt. Ich lag nachts bei einem Arzt oder 2 Ärzten auf dem OP-Tisch und die erklärten mir, Herr Wunderlich, eigentlich können Sie seit 3 Tagen nicht mehr leben. Und das war ein ziemlicher Einschnitt in meinem Leben. Ich hatte einen sehr schweren stummen Infarkt, völlig aus heiterem Himmel. Wie sich später herausstellte, hatte ich vor 4 Jahren schon mal einen, ohne dass es da so festgestellt wurde, obwohl ich das gemerkt habe, aber da gibt es genetische Ursachen und sowas. Aber ich habe in dieser Zeit, 2018, ich wurde 3 Monate, war ich völlig draußen aus allem, von jetzt auf gleich und hatte kein E-Mail mehr und kein Telefon mehr und keine Zeitung mehr und irgendwas, sondern nur noch dieses Buch. Und die Ärzte, die ich da vor mir hatte, ein behandelnder Arzt, der mich jeden 2. Tag sah, der interessierte sich sehr für den Glauben, hatte selbst keine Beziehung zu Jesus Christus. Aber er sagte, Herr Wunderlich, wenn ich Ihren Glauben richtig verstehe, dann freuen Sie sich doch eigentlich, wenn Sie sterben. Finde ich schön, wenn ein Arzt, der einen so behandelt, sich schon mal absichert. Aber der hat recht. Und für mich war das ein sehr starker Einschnitt, dass ich über vieles in meinem Leben ganz neu nachgedacht habe. Das hat manche Konsequenzen gehabt, auch was meinen Glauben betrifft. Und es macht es mir wesentlich leichter. Es wurde festgestellt, dass da eine genetische Ursache ist und medizinisch ist das so, dass ich jeden Moment ohne irgendein Anzeichen einfach umfallen kann und bin bei Jesus. Meine Frau und ich, wir wissen das und wenn ich von zu Hause weggehe, verabschieden wir uns immer in diesem Sinn. Aber ich kenne Jesus und ich liebe Jesus und ich freue mich, in diesem Dienst zu stehen, auch dass sein Wort zu Menschen hinkommt, die es noch nicht kennen. Ich freue mich, dass ich mit euch jetzt in dieses wertvolle Buch hineinschauen darf, in den Propheten Habakuk. Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen. Habakuk, weil es ein Prophet, da muss man meistens ein bisschen mehr Zeit geben, den zu finden. Der wird leider schon mal bezeichnet als kleiner Prophet. Ja, ein Prophet ist immer klein. Das, was ihn groß macht, ist die Botschaft. Das ist der Herr. Menschen sind alle klein. Aber man sagt das, weil er recht kurz ist, 3 Kapitel. Ich habe im Hauskreis, den wir am Freitag hatten, hatte ich gesagt, lest schon mal die 3 Kapitel. Und ich möchte unter dem Stichwort, wir leben ja in einer stürmischen Zeit, wahrscheinlich haben alle Christen Phasen gehabt, wo sie ihre Zeit als stürmisch empfunden haben. Wir sind nicht die Ersten, die Krisen erleben. Wir sind nicht die Ersten, deren Glauben sich bewähren muss. Da gibt es in der Geschichte ganz andere Beispiele. Und es steht ja manches auch noch vor uns, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Aber dieses Buch hat es in sich und das ist eine Botschaft, glaube ich schon, die der Herr auch an uns heute auch für uns hat. Und ich möchte jetzt mal von hinten beginnen. Wir lesen nicht das ganze Buch. Ich möchte es ganz mit euch durchgehen. Aber wir lesen einfach mal das Gebet, das am Schluss steht. Das ist letztlich ein Psalm von Habakuk, Kapitel 3. Das ist die Antwort auf das, was er vorher erlebte. Und das schließt dann, und das ist der Vers, der über der Botschaft stehen soll, Vers 18, dieses Wort: Ich aber, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Ich aber, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Aber ich möchte bewusst dieses ganze Gebet mit uns lesen, und wir lesen das von Vers 1. Das ist das Gebet des Propheten Habakuk nach Schikjonot, ein Klagelied. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Hoheit bedeckt den Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde. Da entsteht ein Glanz, dem Licht der Sonne gleich, Strahlen ihm zur Seite und in ihnen verbirgt sich seine Macht. Vor ihm, Herr, geht die Pest und die Seuche zieht aus in seinem Gefolge. Er tritt auf und erschüttert die Erde. Er schaut hin und lässt Nationen auffahren. Es bersten die ewigen Berge, es senken sich die ewigen Hügel. Das sind von jeher seine Bahnen als Strafe für Unrecht. Ich sah die Zelte von Kurschan erzittern, die Zeltdecken des Landes Midian. Entbrannte dein Zorn gegen die Ströme, Herr, gegen die Ströme, oder dein Grimm gegen das Meer, dass du einherfährst mit deinen Pferden, deinen siegreichen Kampfwagen? Entblößt, entblößt ist dein Bogen, Pfeilflüche sind dein Reden. Zu Strömen spaltest du die Erde. Bei deinem Anblick erbeben die Berge. Gewitterregen zieht heran, die Tiefe lässt ihre Stimme erschallen. Ihre Hände zu heben vergisst die Sonne. Der Mond steht still in seiner Wohnung. Als strahlendes Licht gehen deine Pfeile hin und her, als heller Schein der Blitz deines Speeres. Im Grimm durchschreitest du die Erde, im Zorn zertrischst du Nationen. Du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten. Du hast den Firs herabgeschmettert vom Haus des Gottlosen, den Grund bis auf den Felsen bloßgelegt. Du hast ihn mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt, seine Anführer sind davongerannt. Uns zu zerstreuen war ihr Übermut gewesen, gleichsam zu verschlingen den Elenden im Versteck. Du hast seine Pferde ins Meer getreten, in die Brandung gewaltiger Wasser. Ich vernahm es, und da erbebte mein Leib, bei dem Schall erzitterten meine Lippen. Fäulnis drang in meine Knochen, und unter mir bebte mein Schritt. Jetzt will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er heraufkommt gegen das Volk, das uns angreift. Denn der Feigenbaum blüht nicht, und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung, und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden, und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße, und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten, dem Vorsänger mit meinem Seidenspiel. Lasst uns noch einmal stille werden und beten. Herr, wir stehen hier vor dir, und ohne dich können wir nicht leben. Herr, wir stehen hier vor deinem Wort, vor deiner Offenbarung, und wir brauchen dich auch jetzt. Öffne uns dein Wort, Herr, dass wir schauen die Wunder in deinem Wort und dass wir Erkenntnis haben über uns und über dich und über das Leben in diese Welt, in die du uns hineingestellt hast. Amen. Dieses Buch Habakuk, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gelesen habt. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr Jesus nachfolgt, alle die feste Praxis, die ganze Bibel immer wieder auch durchzulesen, so wie man täglich isst, ist das ja unsere tägliche Nahrung. Und den Propheten Habakuk übersieht man leicht, aber in diesem Buch zeigt uns der Prophet die Offenbarung Gottes. Und ich glaube, dass das zu allen Zeiten hochaktuell ist. Ich habe drei Abschnitte, die wir betrachten wollen, drei Abschnitte, die wahrscheinlich auch im Leben jedes Einzelnen vorkommen, wenn er wirklich zu dieser Freude kommen will. Ich will mich freuen in diesem Herrn. Das erste, das ist das Kapitel 1. Das ist Reden und Fragen. Reden und Fragen. Der zweite Punkt ist das Kapitel 2. Wird uns sehr einfach gemacht von der Einteilung. Das ist Schweigen und Hören. Und das dritte ist anbeten und sich an diesem Herrn erfreuen. Wenn wir am Anfang dieses Propheten das uns anschauen, wir wissen relativ wenig über den Habakuk. Man kann einiges versuchen zu kombinieren. Es gibt ein paar geschichtliche Hinweise, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 6, wo es um die Chaldäer geht, das waren die Babylonier. Wir wissen, dass es um diese Spannung geht mit Jerusalem. Das ist eine sehr stürmische Zeit in der Geschichte des Volkes Israel gewesen. Es war im 7. Jahrhundert. Er war wahrscheinlich mit Jeremia zusammen einer der, vielleicht der letzte Prophet, bevor die Stadt Jerusalem zerstört wurde von den Babyloniern. Man spürt total diese Fragen, die da sind, diese Spannung, die da ist. Und er erlebt den Herrn in dieser Zeit auf eine besondere Weise. Das war ja die Weltmächte, da kamen und gingen die Assyrer, die traten von der Weltbühne ab. Assyrer hatten ja einige Zeit vorher das Volk Israel angegriffen. Israel war immer Spielball der großen Mächte, war nie selbst stark. Gott hat ja immer gesagt, ich bin eure Stärke und nicht ihr sollt euch irgendwelche Stärke da aufbauen. Und die 10 Stämme im Nordreich wurden ja vertrieben, erobert, vermischt mit den Völkern. Und das Südreich mit Juda und Jerusalem blieb. Und das stand jetzt in diesem Kampf, einfach als die Babylonier an die Macht gekommen waren. Sie hatten die Assyrer besiegt und jeder wusste, wir sind alles einfach nur Spielbälle. Wir werden bestimmt. Das sind ganz andere Mächte am Werk. Das hat das Volk Israel immer spüren müssen. Und das spüren Christen in dieser Welt. Wir sind Fremdkörper. Wir wohnen hier. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir wissen um den Geist dieser Welt. Christen sollen keine eigene Macht haben und Macht aufbauen, keine irdische Macht, sondern sind angewiesen auf diesen Herrn und leben mit diesem Herrn. Und deshalb wird auch wenig hier über die Tagespolitik geredet. Das fällt ja überhaupt auf, auch im Neuen Testament, wenn man die Briefe des Apostel Paulus lebt. Man fragt sich ja schon, wie der Mann. Das war ja eine Arbeit, auch Briefe zu schreiben und sie loszuschicken und alles. Und er sagt keine Worte über das, was in Rom gerade passierte. Das war alles mitten in dieser Zeit, im Korintherbrief, als er den geschrieben hat. Da gab es Kriege im Römischen Reich, da gab es eine Pest, da gab es Unruhen, da gab es soziale Ungerechtigkeit, da gab es Steuererhöhungen, wo alles drunter und drüber ging, da gab es Intrigen hier und da. Und Paulus wusste das. Jeder im Römischen Reich wusste das. Und jeder war betroffen davon, mehr oder weniger. Aber Paulus konzentriert sich auf das Evangelium, das er verkündigt. Und das spürt man auch hier, auch bei dem Propheten Habakuk. Das geht ja direkt los, der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat, die Last, die der Prophet geschaut hat, und beginnt direkt mit lauter Fragen. Er platzt seine ganzen Fragen raus. Das können eigentlich nur Kinder 10 Fragen gleichzeitig stellen. Aber Erwachsene können das auch. Aber warum, Herr, wie lange rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir? Überall Gewalt, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen, schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind? Warum tut Gott nichts? Warum leiden gute Menschen? Warum beendet Gott nicht alles Leid, wenn er alle Macht hat? Das sind hochspannende Fragen. Und die schleudert Habakuk alle einfach so heraus. Habakuk, der Name bedeutet umarmen oder ringen. Er ringt mit seinem Herrn. Ich weiß nicht, was seine Eltern gedacht haben, als sie ihm diesen Namen gegeben haben. Aber das ist ein wirklicher Kampf, den er hier mit dem Herrn führt. Und er sagt alle diese Fragen gleichzeitig. Nun ist das bei Eltern so. Das ist die Chance, die sie haben. Wenn Kinder 10 Fragen gleichzeitig stellen, dann können Eltern sich überlegen, welche Frage oder welche Antwort ist für uns als Eltern jetzt am besten. Ist nicht immer ganz gerecht. Aus der Sicht von Kindern haben wir alle als Kinder erlebt, wenn man irgendwo eine Frage stellt und eigentlich die Antwort auch schon kannte, aber die Antwort dann irgendwie anders kam. Und das ist auch hier ab Vers 5 bis 11, da gibt Gott eine Antwort, aber das ist eigentlich gar nicht eine Antwort auf diese Fragen. Im ersten Moment erscheint das so. Gott sagt, seht euch um unter den Nationen, schaut zu und stutzt, ja staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubt es nicht, wenn es euch erzählt würde. Gott sagt, ich tue etwas in dieser Welt. In dieser ungerechten Welt, in dieser Welt mit Leid und Krankheit und Sterben und alles. Ich tue etwas und wenn das euch irgendjemand erzählen würde, wenn das in irgendeiner Zeitung stehen würde, wenn das irgendwo verbreitet würde, kein Mensch würde das glauben. Paulus hat übrigens später auf der ersten Missionsreise in Antiochien, Apostelgeschichte 13, hat er das zitiert, diesen Vers hier, Vers 5, als er über das Werk des Herrn Jesus Christus sprach. Er sagt, kein Mensch kann das verstehen, kann das glauben, wenn jemand davon erzählt, von diesem Werk Gottes. Sehr interessant, den Zusammenhang. Und dann sagt Gott, siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die Babylonier, die grimmige und ungestüme Nation, die Weiden der Erde durchzieht, Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Das waren Eroberer, die hatten Macht und die haben sich durchgesetzt. Brutal. Kann man überall in den Geschichtsbüchern lesen, diese brutale Macht des babylonischen Reiches. Nur das Heftige ist, dass Gott sagt, ich benutze diese Leute für meinen Plan. Das gibt einen etwas anderen Blick auf die Tagesnachrichten. Gott ist nicht der einfach weg ist aus allem und alles irgendwie machen lässt und irgendwie läuft, sondern er gesagt, ich benutze zur Erneuerung meines Volkes, das ist sein seelsorgerlicher Weg, ich benutze die gottlosen Babylonier. Das ist dem Habakuk zu viel. Das hatte er noch auf keiner Prophetenschule gelernt. Und dann lesen wir ab Vers 12 bis Vers 17, wie er wieder anfängt zu fragen. Wir schauen das ja nur so in der Übersicht an. Das lohnt sich da im Einzelnen auch zu schauen. Aber es sind einfach Fragen, die er stellt. Bist du nicht von all das her, mein Gott, mein Heiliger? Ja, du hast sie zum Gericht eingesetzt und fällst zum Züchtigen sie bestimmt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Kann Gott, der Heilige, wirklich gottlose Menschen, eine gottlose Welt, eine gottlose Herrschaft gebrauchen, um sein eigenes Volk zu erneuern? Das ist eine wichtige Frage. Kann Gott unheilige Dinge in unserer Welt benutzen, um sein Volk zu erneuern? Um sein Volk wirklich zu ihm hinzuziehen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und das wirft einen völlig anderen Blick auch auf die Weltgeschichte, wenn wir die anschauen. Weltgeschichte und Heilsgeschichte gehört zusammen. Man kann das nicht voneinander trennen. Der Glaube ist nicht losgelöst von allem in dieser Welt. Es ist alles Schöpfung unseres Herrn. Er ist der Herr über alles, was geschieht. Die Bibel ist radikal, wie Gott sich offenbart, dass er Regierungen einsetzt und absetzt. Die Bibel ist radikal in ihrem Urteil, wie sie unseren Herrn schildert, der im Himmel wohnt, der spottet ihrer. Menschen, die sich auflehnen und sagen, sie haben Macht. Sie können die Welt verändern. Und Gott sagt, scheint alles so ruhig zu sein. Sieht so aus, als hätte ich keine Macht. Aber er hat alle Autorität, wir sehen das hier gleich noch. Und dann geht das hin und her und dann, er fragt, er redet, wie das so ist, wie so Kinder reden, fragen und irgendwann ist Pulver verschossen. Und dann kommt der zweite Bereich, der beginnt dann Kapitel 2, Vers 1. Ich habe den einfach, oder überschreibe den einfach still werden und hören. Schweigen und hören. Das sagt Habakuk, Kapitel 2, Vers 1, auf meinen Posten will ich treten, auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er, dieser Gott, mein Gott, mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage, auf meine Vorhaltungen, auf meine Einwände erhalte. Der kleine Habakuk sucht sich einen ruhigen Ort, den höchsten Ort, dem Ort, wo er da lebt, und er stellt dem großen Schöpfer Gott ein Ultimatum. Es ist schon gewaltig, was wir kleine Menschen alles für Worte hochschießen. Das ist schon gewaltig. Also das ist nicht zu vergleichen, als wenn eine Mücke mit dem Elefanten redet. Dass wir Menschen, egal wer wir sind, und wenn wir alle zusammen mit einer Stimme reden würden, dass wir mit unserem Schöpfer überhaupt den Mut haben zu diskutieren, da gehört schon viel Selbstbewusstsein zu. Aber das ist die Sünde des Menschen, dass wir Gott nicht ehren, auch nicht ehren mit Schweigen. Und das ist jetzt hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Leben von Habakuk und auch bei uns, dass wir den Mut haben, ja, stellen wir alle unsere Fragen, immer wieder steht das in der Schrift, schüttet euer Herz vor ihm aus, bringt ihm alles. Dürfen wir alles machen? Kann man aufschreiben, kann man noch binden lassen, kann man sich ins Regal stellen, kann man ins Internet posten oder so, wenn man damit arbeiten will. Aber irgendwann kommt ein Punkt, da fällt uns nichts mehr ein. Und das ist ein sehr heilsamer Punkt. Wenn wir einfach mal diesen Mut haben, so jetzt kommt eigentlich nichts Neues mehr. Und jetzt bin ich still. Jetzt weiß ich nicht, aus welchem Ort ihr jeweils kommt. In jedem Ort gibt es einen Punkt, der ist der höchste Punkt im Ort. Bei Habakuk war das hier dieser Wall, dieser erhöhte Punkt, wo er sich hinstellt und er wartet jetzt auf Gottes Antwort, auf Gottes Offenbarung. Das kann man nur, und das wünsche ich jedem Menschen, dass er sein ganzes Pulver verschießt und dann den Mut hat zu sagen, so, jetzt ziehe ich mich zurück, jetzt poste ich nichts mehr, jetzt bin ich still, jetzt lasse ich mich durch nichts mehr provozieren, jetzt bin ich einfach mal still und ich warte auf den Gott, ob er sich offenbart. Und dann, wenn ihr hier in den Text hineinschaut, manche Übersetzungen haben das deutlich gemacht, andere nicht. Das sind so die kleinen Zeichen. Da gibt es einen Gedankenstrich nach dem Vers 1. Es ist ja eine Spannung, die hier aufgebaut wird. Der Vers 2 beginnt dann damit, mit dieser Offenbarung Gottes, und der Herr erwiderte mir und sprach. Wir wissen aber nicht, wie lange Habakuk warten musste. Das ist ja diese ungeheure Spannung im Leben von jedem Einzelnen. Auch in jeder Krise, die wir persönlich erleben. Wenn wir dem Herrn alles vorlegen, alles ausschütten und dann einfach mal stille werden und sagen, Herr, ich warte jetzt auf deine Offenbarung. Wie lange musste Habakuk warten? Eine Stunde, einen Tag, einen Monat, ein Jahr? Wir wissen das nicht. Aber eines wissen wir, dass Gottes Uhren anders gehen wie wir. Und Gott sich von uns Menschen nicht hetzen lässt. Wir bestimmen seine Wege nicht. Wir können nichts beschleunigen. Eine Uhr kann unheimlich frustend sein, unheimlich deprimierend, wenn man eine Uhr sich anschaut. Ich habe bei mir im Arbeitszimmer, am Tisch, habe ich eine Sanduhr stehen. Das ist ein sogenanntes Stundenglas. Das ist extra für mich angefertigt worden, weil ich immer bekannt dafür war, dass ich zu lange gepredigt habe. Und eine Gemeinde hat mir dann mal dieses Glas extra angefertigt und mir geschenkt. Eine Stunde. Mach mal deinen ganzen Tagesrhythmus nur mit einer Sanduhr. Das ist ja eine falsche Philosophie, die wir haben mit unserer Uhr, die da immer weiterläuft. Unser Leben ist eine Sanduhr. Die Zeit läuft. Läuft ab. Und wenn man die so hinstellt und dann sieht man, oh. War damals in alten Kirchen bei uns, wo ich herkomme, standen diese Uhren vorne auf der Kanzel. Und der Ort, der mir den geschenkt hat, die habe ich mir mal das alte Kirchenbuch mir angeguckt aus dem 18. Jahrhundert, die Kirchenordnung, die da war. Und dann habe ich gesagt, ja, schön, vielen Dank für die Uhr. Aber weißt du, in der Ordnung, die ihr früher hattet, da hatte der Pfarrer, der Verkündiger, hatte das Recht, nach einer Stunde die Sanduhr rumzudrehen und zu sagen, liebe Gemeinde, höret fürderhin andächtig zu. Ich habe eben gesagt, sagt mir, wann ich anfangen soll, wann ich aufhören soll. Ich bin in so vielen Kulturen unterwegs und ich kann da gut mit leben. Sag es 5 Minuten vorher. Ich bin oft in Osteuropa, Asien, wenn du da nach 40 Minuten aufhörst, da sagen die, sag mal, bist du verrückt oder was? Wir sind 3 Stunden gelaufen, um hier in den Gottesdienst zu kommen, zu Fuß. Wir müssen heute Abend 3 Stunden zurückgehen. Wir kommen nicht für 40 Minuten. Ich war einmal in der Ukraine, in der Ostukraine, im Dorf, in der Gemeinde. Und wir waren auf der Durchreise. Wir waren mit einem Bruder war ich unterwegs und unserem Leiter in der Ukraine. Und ich fahre sonntags nicht gerne mit dem Auto durch die Gegend. Und wir wollten unbedingt Versammlungen besuchen und waren dann morgens um 9 Uhr da in dem Gottesdienst. Und dann ging das sehr schnell und 3 Predigten. Und ich hatte die 3. Predigt, das ist immer die längste Predigt. Und ich fragte und er sagte, Bruder, du hast 2 Stunden Zeit. Und dann, 11 Uhr war der Gottesdienst, dann kurz nach 11 rum, kam der Bruder, einer von den Gemeindeleitern, sagte, ich habe mal die Jugend noch zusammengerufen. Ist gut, wenn du denen mal noch Gottes Wort verkündigst. Ja, ich sage, wie hast du das dir vorgestellt? Du hast 2 Stunden Zeit. Und dann um 17 Uhr kam natürlich der Nachmittagsgottesdienst, dann durften wir wieder da bleiben, 2 Stunden. Und wir waren alle platt, vor allem mein lieber Übersetzer. Und dann, ich war so, wir wollten weiter, wir mussten weiterfahren. Und dann sagt er, ich habe mal alle Brüder noch zusammengerufen. Und dann haben wir abends um 9 saßen wir noch da. Und dann sagt er wieder, du hast 2 Stunden Zeit. Das will ich jetzt hier nicht strapazieren. Nein, aber wie lange wartet? Ich meine, das ist wirklich diese spannende Frage, die wir uns stellen müssen, auch wenn wir Heilsgeschichte betrachten. Das ist ja diese Frage, wenn man vom Sündenfall liest, warum hat sich der Herr ungefähr 4000 Jahre Zeit gelassen, bis Jesus Christus gekommen ist als Erlöser? Also normalerweise ein Deutscher hätte das schneller gemacht. Oder Sachsen. So ein bisschen flotter. Hätten wir da 1 Monat oder 1 Jahr. Ja, vielleicht 10 Jahre. Aber dann nicht 100 Jahre. Und nicht 500 Jahre und 1000 Jahre. 4000 Jahre. Und das alles, wo Menschen immer sagten, geschrien haben und verzweifelt sind und gerufen haben, Herr, wie lange noch? Und der Herr seinen Plan erfüllt. Dieses Buch offenbart uns die Geschichte, warum diese 4000 Jahre nötig waren. Um der Welt zu zeigen, wer sind wir Menschen? Wer ist der heilige Gott? Und was bedeutet das Wort Gottes? Und was bedeutet es, dass ein Erlöser kommt? Dass der Erlöser, der Messias, Jesus Christus kommt? Das ist eine ganz wichtige Frage. Habakuk wartet und dann geschieht dieses Wunder hier, Kapitel 2, Vers 2. Der Herr erwiderte mir und sprach. Ich sage nochmal, das ist ein einziges Wunder, das ist eine einzige Gnade Gottes, dass der Schöpfer Gott, der alles geschaffen hat, dass er sich so sehr erniedrigt und mit einem kleinen Menschen redet. Wir tun ja manchmal so, als wenn das so selbstverständlich wäre. Wir rufen einfach und da muss schon was kommen vom Himmel. Aber es ist eine Gnade Gottes, wenn Gott zu einem Menschen redet. Ich verstehe diese Gnade Gottes bis heute noch nicht, warum Gott mich erwählt hat. Warum ich dieses Evangelium so früh in meinem Leben gehört habe. Wo ich so viele Menschen getroffen habe und treffe, die es nie gehört haben. Und die mich gefragt haben, woher kommt das? dass ich in einer Familie groß geworden bin, wo ich von klein auf die Bibel liebgemacht bekommen habe. Mein Vater hat über 50 Jahre lang das Evangelium gepredigt. Ich habe zu Hause ein so ermutigendes Christsein erlebt, dass es das Schönste überhaupt ist, was ich mir vorstellen konnte. Aber dieses Wunder, und das haben wir alle, das dürfen wir alle erleben. Jeder, der das Wort Gottes hört, jeder, der die Bibel aufschlägt, darf dieses Wunder Gottes, diese Gnade Gottes erleben, dass er einen Gott hat, der zu ihm redet, der ihm persönlich begegnet. Das ist wirklich etwas Wunderbares. Das ist nicht ans Alter gebunden, nicht an, ob ich Mann oder Frau bin, ob ich reich oder arm bin. Alles, was draußen in der Gesellschaft gilt, was Bedeutung hat, was Stand ist, was Ansehen ist und so, gilt alles hier nicht. Sondern einfach ein Mensch, ein Kind oder ein Erwachsener, ein Alter oder Junger, egal wer, ob krank, todkrank, ob total sportlich, dynamisch und alles, wenn ich den Mut habe, stille zu werden und mich vor diesem Herrn zu demütigen, zu sagen, Herr, ich kann's nicht, rede du. Und dann tut der Herr das. Das ist das große Wunder. Und dann passiert hier etwas. Es ist ja gewaltig, was hier auch über sein Wort gesagt wird. Auch an dieser Stelle hier im Propheten Habakuk. Lest mal hier Vers 2. Der Herr erwiderte mir und sprach, schreib die Worte, die Vision, diese Schau auf, die er jetzt dem Habakuk geben will, und zwar deutlich auf die Tafeln. Da steht im Hebräischen dieses eingraviert, einmeißeln in Stein. Damit jeder es, der vorbeikommt, es lesen kann. Das ist gewaltig, was hier über das Wort Gottes gesagt wird. Dass Gott sein Wort einmeißeln lässt. Das war ja eine Zeit, als noch gemeißelt wurde. Stellt euch mal vor, ihr schreibt alle E-Mails, alle WhatsApp-Nachrichten, alle Nachrichten, was wir kommen, müsste erst eingemeißelt werden. Da wird sich mancher Mensch überlegen, ob er das macht oder nicht. Das Allermeiste, was an Nachrichten um die Welt läuft, ist nichts wert. Kannst vergessen. Das ist noch weniger als ein Sack Reis, der in China umfällt. Und eine Straßenbahn, die in San Francisco entgleist. Es gibt einen amerikanischen Soziologen, der ist mittlerweile, glaube ich, schon gestorben. Neil Postman war kein Christ. Der hat in den 70er oder frühen 80er Jahren hat er ein Buch geschrieben unter dem Thema Wir amüsieren uns zu Tode. Und er hat das aufgezeigt, wie die Mediengesellschaft, das, was so langsam kam in den 70er Jahren, wie das den Menschen verdummen lässt und kaputt macht. Und er sagt, das ist der Untergang der Kultur gewesen, als der Telegraph erfunden wurde, man von San Francisco, von der Westküste nach New York zur Ostküste Nachrichten verschicken konnte. Und die Leute an dem einen Ort was hörten, was überhaupt nicht relevant war für ihr Leben. Hatte keine Bedeutung. Und wir lassen uns voll dröhnen mit Worten aus dieser Welt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie heilsam das für mich war. Ich war gezwungen dazu, aber ich habe auch bewusst, weil ich auch in diesen 3 Monaten 2018 da, wo ich so in einer Spannung war und ich wusste, ich weiß nicht, ob ich noch eine Stunde lebe. Und ich gesagt habe, ich will nur noch dieses Buch und nichts anderes mehr. Alles andere ist mir egal. Und Gottes Wort ist etwas völlig anderes wie Menschenwort. Gottes Wort ist Schöpfungswort. Gott spricht und es geschieht. Das ist was ganz anderes wie Menschenwort. Aber er hat sich so gedemütigt, dass er sich mit menschlicher Sprache in Sprache offenbart. Aber das ist nicht belanglos, das ist nicht unwichtig. Hier sagt er das, ich meißel das ein, stell das öffentlich auf. Jeder, der vorbeigeht, soll lesen, was ich gesagt habe. Gott, der Herr, muss noch nie eines seiner Worte korrigieren. Er hat noch nie sagen müssen, na, habe ich nicht so gemeint. Na, ich wollte euch nicht beunruhigen. Ist alles wahr. Wir haben es hier mit dem irrtumslosen Wort Gottes zu tun. Wir haben es hier mit dem heiligen Wort Gottes zu tun. Das ist was völlig anderes als Zeitung lesen. Das ist was völlig anderes wie eine E-Mail lesen, wie irgendeine Nachricht lesen. Das ist Schöpfungswort. Das ist Wort unseres Herrn. Und das ist öffentlich. Das ist keine Geheimbotschaft. Ich leite ja seit über 20 Jahren, ich arbeite da, der Leiter ist hoffentlich der Herr Jesus. Aber ich stehe da in dieser Aufgabe, in diesem Dienst, Gottes Wort den Völkern. Ich finde das so schön, dass man Menschen und Völkern dieses Buch zugänglich machen kann, sagen, nimm und lies. Es geht hier nicht um irgendeine Konfession und um irgendeine Kirche, um irgendein Programm, um irgendwas. Kannst du alles vergessen. Hör mal auf damit. Lies mal dieses Buch. Lies es einfach betend. Herr, rede du. Und jeder, der auch noch nicht glaubt, kann sich vorher informieren, was da drin steht. Und das ist unser Gott, das ist Seelsorge Gottes, dass wir zu diesem Herrn kommen können, jeden Tag. Dass wir uns aus dieser Welt entfernen können, irgendwo uns einen ruhigen Platz suchen können. Und wenn eine gestresste Mutter den im Moment nicht hat, mit gestressten Kindern so, dann ist der Mann dafür verantwortlich, da zu helfen, dass die auch mal Ruhe findet, auch da mal in Ruhe Gottes Wort lesen zu können. Und dass wir uns diese Zeit nehmen. Das klingt so einfach, so banal, aber es ist auch wirklich so einfach. Aber man muss es tun. Und da geht eine Gemeinde und eine Kirche dran kaputt. Wenn die Bibel, Gottes Wort, nicht an der Stelle so geehrt wird und so betrachtet wird und miteinander und persönlich. Und dann offenbart sich der Herr hier und sagt, und das, was er hier sagt, ist ja, das ist sein prophetisches Wort. Die Bibel ist Gottes prophetisches Wort. Er sagt sein Wort hervor in die Zeit, es erfüllt sich, sie strebt auf das Ende hin, sie lügt nicht, wenn sie sich verzögert, wartet darauf, denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben, diese Erfüllung. Steht im Hebräerbrief, wird das auch zitiert. Warte auf diesen Herrn, warte auf ihn. Wir sind immer ungeduldig, ich weiß nicht, ob ihr seht also aus, als wenn ihr sehr geduldig wärt, aber warte auf ihn. Sei stille und warte auf ihn. Das ist eine ganz wichtige geistliche Übung. Die schaffen wir alleine nicht. Da brauchen wir Geschwister, die uns helfen. Die zur Seite stehen, die für uns beten, die uns helfen. Lass uns gemeinsam warten. Lass uns gemeinsam weinen unter dieser Not. Und dann offenbart der Herr drei besondere Zeichen. Also ist eigentlich das Evangelium, was hier aufleuchtet. Und er beschreibt ganz nüchtern, wie die Welt aussieht, wie er die Welt sieht. Ich nenne euch das so einfach, da lohnt sich wirklich auch jeden einzelnen Punkt durchzugehen. Fünfmal steht hier Wehe. Fünfmal sagt Gott, was ihm nicht gefällt. Es ist anstrengend, sowas einzumeißeln in Steine. Will man eigentlich lieber nur positive Nachrichten schreiben. Es gibt ja manche Christen, die haben diesen Spleen im Kopf. Ich weiß nicht, wer den gesetzt hat. Man könnte das Evangelium alles immer nur positiv beschreiben. Das geht nicht. Wir haben es mit dem heiligen Gott zu tun. Und wir sind unheilig. Wir passen nicht zum Herrn. Wir können nicht zu ihm kommen, einfach so. Und fünfmal sagt er, was ihm nicht gefällt. Vers 6, weh dem, der betrügt. Vers 9, weh dem Habsüchtigen, Habgierigen. Vers 12 und folgende, weh dem Ungerechten. Und dann ab Vers 15, weh den Zerstörern. Und dann Vers 19, weh den Götzendienern. Das ist eine Beschreibung, das, was wir immer wieder finden in Gottes Wort, wie das detailliert beschrieben wird, was dem Herrn nicht gefällt. Gott sagt, was ihm gefällt, was er möchte, und er sagt auch, was ihm nicht gefällt. Eine Gemeinde des Herrn kann nicht nur sagen, was Gott gut findet, sondern muss auch sagen, was Gottes Wort eben ablehnt. Und daher kommen viele Konflikte auch innergemeindlich heute. Wo man dann schnell gesagt kriegt, musst du das denn auch noch sagen? Ja, das steht in der Bibel, deshalb muss ich jetzt sagen. Ich kann es doch nicht verschweigen. Muss man liebevoll sagen, wahrhaftig sagen, barmherzig sagen. Unser Herr konnte das in einer einmaligen Weise. Gnade und Wahrheit, so haben Menschen ihn wahrgenommen. Wahrheit und Gnade, das wünsche ich mir. Für mich, für uns, für Gemeinde des Herrn, Wahrheit und Gnade. Und dann dreimal leuchtet jetzt hier sein Heil auf. Vers 4, siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Und dann Vers 5, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Klingelt bei manchen, oder? Den habt ihr schon mal gehört, den Satz. Solltet ihr. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Dieser Satz hat vor 500 Jahren Europa auf den Kopf gestellt. Beim Reformationsjubiläum haben säkulare Zeitungen geschrieben, haben gesagt, sie verstehen das einfach nicht. Warum Warum war das möglich, dass so ein Satz die ganze Geschichte Europas, auch die Kultur Europas verändert hat in der Reformation? Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Es war eine Zeit vor 500 Jahren, die der Herr vorbereitet hatte, dass diese Botschaft Herzen erreichte. Es war eine Zeit, wenn man sich das überlegt, vor 500 Jahren, der 100-jährige Krieg war zu Ende gegangen. Es war in Europa, 100 Jahre Krieg. England und Frankreich, alle Völker waren da reingezogen. Es gab eine schwarze Pest. Kurz bevor Martin Luther anfing, in Wittenberg den Römerbrief und Psalmen zu lehren, war in Venedig die Pest wieder ausgebrochen. Ein Drittel der Bevölkerung Europas ist in dieser Pest verendet. Und die Angst war da, das kommt jetzt wieder. Das breitete sich wie ein Lauffeuer aus. Und Martin Luther hat in Wittenberg in seinem Haus Leute mit Pest aufgenommen. Seine Frau sagte, sag mal, spinnst du eigentlich? Sag, wir haben als Christen hier eine Verantwortung. 1453 hatte der Islam Konstantinopel erobert, Istanbul. Das war das Zentrum des oströmischen Christenheit. Es war unvorstellbar, dass der Islam dieses Zentrum der Christenheit erobert. Der Schock, der saß, die waren bis vor Wien gekommen. Menschen waren in Aufruhr. Die hatten keine Angst vor der Hölle, aber vom Fegefeuer. Da macht die Kirche Angst, um Geld zu verdienen. Und die Kirche an sich hatte ihre Kernkompetenz verloren. Die machten alles Mögliche, aber sie brachten nicht mehr das Evangelium. Die waren nichtssagend. Schrieb letzte Woche auch eine große Tageszeitung, schrieb, warum schweigen die Kirchen eigentlich? Warum sind die Christen so still? Haben die nichts zu sagen in so einer Zeit? Außer das Gleiche zu sagen, was alle Politiker auch sagen? Das merken Menschen. Und da hinein traf dieser Satz, dieses Bewusstsein der Sünde. Wir sind Sünder. Wir sind verloren. Und dann diese Botschaft, Luther sagte, das war für mich die Tür zum Paradies, als er diesen Satz hier las. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wird dreimal im Neuen Testament zitiert. Dreimal im Neuen Testament. Wenn ihr heute Zeit habt, lest einen Römerbrief, Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Da liegt die Betonung auf dem Gerechten. Der Gerechte, was ist das? Gerechtigkeit, gerecht sein. In Galater 3, Vers 11, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und im Hebräer 10, Vers 38, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Drei Briefe im Neuen Testament sind nötig, um dieses Evangelium zu erklären. Das, was Gott hier unter Habakuk da offenbart. Gewaltig. Das Zweite, was der Herr hier offenbart, ist Vers 14. Da sagt er mitten in diesem Wehe, nach dem dritten Wehe sagt er, denn die Erde wird erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Hier wird die Mission angesprochen, Gottes Mission. Die Mission beginnt nicht mit dem sogenannten Missionsbefehl, Matthäus 28, sondern Mission liegt auf dem Herzen Gottes, vor Grundlegung der Welt. Wenn man das liest im Epheserbrief. Aber dieser Herzschlag, der für die Völker schlägt, diese Verheißung an Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Gott segnet Abraham, damit Israel gesegnet wird. Gott segnet Israel, damit die Heiden gesegnet werden. Das Heil kommt von den Juden, sagt der Herr Jesus. Gespräch mit einer Ausländerin in Samarien. Und das ist seine Segenslinie. Aber diese alle Länder, alle Völker sollen seiner Ehre voll werden. Das ist der Grund, warum ich mich für Weltmissionen engagiere, weil das auf dem Herzen Gottes liegt. Wir haben nur unsere Zeit zu erfüllen, jetzt verantwortlich damit umzugehen, mit den Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Wir haben nicht die ganze Geschichte in der Hand. Die Heilsgeschichte geht weiter. Aber das ist das, was ich mir wünsche, dass unser Herz für dieses Anliegen schlägt. Wenn wir diese Gerechtigkeit erlebt haben, wenn wir den Herrn als Erlöser angenommen haben, dass wir dann sagen, dann möchte ich mich da engagieren, wo sein Herz schlägt. Wir sind noch nicht im Himmel, wir sind noch hier, weil wir einen Auftrag haben. Und das ist das, was mich in dieser Krise am allermeisten umtreibt und was mich manchmal verrückt machen lässt. Wir haben über 100 Mitarbeiter aus über 25 verschiedenen Völkern, ganz viele in Osteuropa, Asien, in vielen Völkern, die dort leben. Wir haben Missionare, die aus Nordkorea zurück mussten, weil in dieser Viruskrise alle des Landes verwiesen wurden. Aus zentralasiatischen Ländern oder in den Ländern, wo Mission so eingeschränkt wird. Da können Christen noch einigermaßen mit leben. Aber was ist denn mit den vielen, vielen Verlorenen, die in dieser Zeit das Evangelium nicht hören? Und das ganze Digitale kann das nicht ersetzen. Es gibt keine digitale Gemeinde Jesu. Wenn ihr zusammenkommt, das ist die Verheißung, die der Herr uns geschenkt hat. Und Gott sendet Menschen. Er wird mal eine Stimme am Himmel erschallen lassen und alle werden das hören. Aber jetzt in dieser Zeit sendet er Menschen zu Menschen. Und wir sollen diesen Auftrag mit aufnehmen. Lasst euch da mit hineinnehmen. Ich habe die Missionszeitschrift, manche kennen die ja, habt da was geschrieben, auch über diese Krise, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Und lasst euch ermutigen, einfach mitzumachen. Verteilt Literatur, gebt das Zeugnis von Jesus weiter. Wir haben ja Bibel, Neue Testamente in hunderten von Sprachen. Unser Literaturbus ist immer wieder im Einsatz. Manche kennen die Geschwister, Martin, Lux und Manuel, Zrukala. Und wer mal Zeit hat oder auch keine Zeit hat, fahrt mal mit. Fahrt mal eine Woche mit, einen Monat mit, kommt ein Jahr. Einfach um diesen Herzschlag Gottes auch zu erleben, das ist Verheißung. Und das Dritte, was der Herr offenbart, nach dem fünften Wehe, Vers 20, der Herr aber ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. Was ist das für eine Botschaft, auch in unserer Zeit? Der Thron ist besetzt. Der Herr regiert. Und kein Mensch kann jemals seine Macht streitig machen. Offenbarung 4 beschreibt diesen Herrn auf dem Thron. Und einmal eines Tages, Philipper 2, Vers 11, werden alle vor ihm niederfallen und bekennen müssen, dass er der Herr ist. Da kann man ganz ruhig werden, auch als Christ, auch wenn es eng wird, wie viele erleiden zurzeit auch in verschiedenen Völkern dieser Erde, Ländern, ganz fürchterlichen Druck. Wir wissen, von allen Regierenden, in 100 Jahren regiert keiner mehr. Wissen wir ganz sicher. Manche auch schon früher nicht mehr, aber da können Menschen machen, was sie wollen. Er hat alle Macht. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und dann kommt es zum Dritten hier, zu dieser Anbetung, zu dieser Freude. Von dem, was Habakuk gehört hat, kommt es jetzt zu der Anbetung. Kommt es jetzt dahin, dass er am Schluss sagt, ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Wisst ihr, wenn ihr diese Geschichte von Habakuk euch anschaut, am Anfang ist Habakuk ganz unten. Und dann steigt er auf die Mauer und wartet, was jetzt Gott redet. Und am Ende fühlt er sich, Vers 19, wie ein Hirsch oder eine Ziege, die da rumläuft über die Höhen. Jetzt ist aber das Verrückte, wenn man sich das anschaut, die Situation von Habakuk hat sich überhaupt nicht geändert. Die Babylonier standen vor Jerusalem. Die Stadt wurde zerstört. Was hat sich verändert? Was hat der Herr verändert? Der Herr hat sein Leben, hat seine Sicht auf Gott verändert. Und nicht die Situation. Und das ist seine Seelsorge. Und das ist die Antwort in jeder Krise, in der wir persönlich sind und in die wir auch noch hineinkommen werden. Die Freude an diesem Herrn. Ich will jubeln in dem Herrn. Was sagt er? Ist alles kaputt? Es blüht nichts mehr. Der Ölbaum versagt seine Leistung. Die Tiere sind alle weg. Das Auto ist Schrott. Arbeitsplatz verloren. Haus ist abgebrannt. War nicht versichert. Nichts ist mehr da. Das sagt er. Ich will mich freuen. In dem Herrn, will jubeln über den Gott meines Heils. Diese Freude an diesem Herrn, über das, was Jesus Christus für uns vollbracht hat, kann uns niemand nehmen. Und diese Freude ist, wie Nehemia das mal sagte, Nehemia 8, ist unser Schutz, ist unsere Festung, die uns bewahrt, auch in den Gedanken, die uns kommen, auch in persönlichen Krisen und gesellschaftlichen Krisen, wo wir verrückt werden könnten und alles Mögliche. Diese Freude am Herrn, das ist keine Weltflucht. Diese Freude ist eine Kraft Gottes. Und das wünsche ich uns allen, dass wir Menschen sind, die sich wirklich einfach auf diesen Herrn verlassen, ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Dass wir alle, die wir heute Morgen hier sind, sagen können, ich habe Frieden mit Gott, weil ich vertraue auf das, was Jesus für mich vollbracht hat. Und dass wir in diesem Glauben leben und nicht im Schauen. Wir leben von den Verheißungen Gottes. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Erde wird erfüllt werden von seiner Ehre. Und der Herr ist in seinem Tempel. Schweige vor ihm, ganze Erde. Von diesen Verheißungen leben wir und nicht von den Erklärungen. Ich sage es nochmal, wir sind als Christen Fremdkörper in dieser Welt. Wir sind unterwegs. Manche unserer Mitarbeiter stehen in Verfolgung, haben ganz andere Probleme als wir. Einer sagte mir neulich mal, schön, dass ihr eure Komfortzone mal ein bisschen verlassen müsst. Hat er recht, aber das ist noch viel zu wenig. Das ist einfach zu sagen, wenn es einem gut geht, oh, ich liebe Jesus und ich freue mich über den ganzen Segen, den er schenkt. Aber wenn mir alles weggenommen wird, wenn ich nichts mehr habe, wenn ich verlästert werde, wenn aller Besitz weg ist, alle Sicherheit weg ist, und das kommt, und das steht in der Bibel, das hat Jesus seinen Nachfolgern versprochen oder verheißen. Aber er hat gesagt, ich bin bei euch, auch in der Not. Und darauf sollten wir uns vorbereiten als Christen. Und wir sollten alles tun, dass die Gläubigen gestärkt werden in dieser Freude an diesem Herrn. Ich sage immer, für alle 10 Minuten Nachrichten hören irgendwo, muss man 3 Stunden in der Bibel lesen. Also sonst wirst du krank. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, du hast uns in diese Zeit, in der wir jetzt hier und heute leben, hineingestellt. Wir leben hier an diesem Ort oder an den Orten, wo wir wohnen. Wir arbeiten mit den Menschen zusammen, mit denen du uns zusammengestellt hast. Herr, du hast einen Plan mit uns. Und du schenkst uns dein Wort. Und du schenkst uns ja auch diese Kraft durch dein Wort. Die Perspektive auch für unser Leben. Und du schenkst uns diese Freude an dir. Und ich danke dir, dass wir in jeder Situation wirklich dir vertrauen können. Ich bitte dich und ich wünsche mir, dass jeder, der heute Morgen hier ist und der diese Botschaft hört, dass er Frieden hat mit dir, dass er weiß, dass der Name im Buch des Lebens steht. Wenn jemand hier ist, der das noch nicht weiß, dann schenke und dann rufe du und dann schenke du diesen Mut, einfach dieses Geschenk anzunehmen, damit du geehrt wirst. Ja, wir wollen dich ehren, nicht uns, sondern dir gehört alle Ehre. Amen.